Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Nichts gehört von Menschenrechtsverletzungen an Uiguren, das sagte uns gestern hier im Deutschlandfunk IOC-Mitglied Richard Pound. Dass das für den Deutschen Skiverband nicht gilt, davon hören wir gleich von Horst Hüttel, dem sportlichen Leiter Skispringen, der vor kurzem zu Testwettkämpfen in Peking war. Krise und kein Ende, das passt auf den DFB auch bei der Suche nach einem neuen Präsidenten. Unser Thema heute Abend, dazu gleich zu Beginn das packende Formel-1-Finale, Wintersport des Tages und natürlich die Fußball-Bundesliga. Entscheidung in der letzten Runde des letzten Rennens im direkten Duell der beiden Konkurrenten. Oder doch nicht? Inzwischen gibt es einen Einspruch. Mercedes legt Protest ein gegen die Wertung des letzten Formel-1-Rennens, die eigentlich Max Verstappen zum neuen Weltmeister gekürt hatte. Jens Wolters berichtet.
Als wäre es nicht schon spannend genug gewesen. Nach einem Unfall kurz vor Schluss in Abu Dhabi entschieden sich die Rennverantwortlichen für einen Neustart für nur eine Runde und sortierten dabei die bereits überrundeten Fahrzeuge zwischen dem zu diesem Zeitpunkt führenden Lewis Hamilton und dem zweitplatzierten Max Verstappen aus. Dass es somit noch einmal zu diesem intensiven Duell der beiden kommt und sich Max Verstappen auf deutlich frischeren Reifen den Tagessieg und so seinen ersten WM-Titel holen konnte. Der Jubel beim Niederländer anschließend groß, der Frust bei Hamiltons Team aber auch. So groß, dass Mercedes Einspruch einlegte gegen die Wertung von Abu Dhabi und damit auch gegen den Gewinn der Weltmeisterschaft von Max Verstappen. Fortsetzung folgt auf jeden Fall in diesem Duell.
Mir live zugeschaltet ist Formel-1-Experte Anno Hecker von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Hecker, Ihre Einschätzung, hat dieser Protest Aussicht auf Erfolg?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil man nicht so ganz genau weiß, wie die Streckenkommissare entscheiden. Aber ich glaube schon, dass es von Mercedes aus Seite aus einen Ansatz gibt. Es geht tatsächlich um diese Safety-Car-Phase in den letzten Runden nach einem Unfall. Es führte dazu, dass Hamilton, der eigentlich souverän geführt hat, dem der Sieg nicht zu nehmen war, seinen Vorsprung einbüßen musste. Und diese Phase, Safety-Car-Phase, bedeutet ja auch dann immer, dass er langsam gefahren ist. Und dann hat eben Max Verstappen die Chance gehabt, die Reifen zu wechseln. Ist also mit ganz frischen Reifen wieder rausgekommen. Und dann war es so, dass aber zwischen Hamilton, der noch führte, und Verstappen 5 überrundete Fahrer waren. Es gab dann eine Diskussion darum, dürfen sollen die Fahrer vorbeigewunken werden oder nicht. Und das ging hin und her und vor und zurück. Und Mercedes hatte die Hoffnung, dass das Safety Car so lange fährt, bis sie quasi ins Ziel kommen und Hamilton dann Weltmeister geworden wäre. Aber anderthalb Runden vor Schluss hat dann der Rennleiter Masi entschieden, also die 5 fahren dann doch vorbei. Und dann ist das Safety Car reingefahren, anderthalb Runden vor Schluss, und hätte eigentlich noch eine Runde warten müssen. Und dann wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen, für Verstappen eben noch den Angriff zu starten in der letzten Runde. Und das steht eindeutig so im Artikel 48.12 des sportlichen Reglements. Das hat ein Kollege nochmal herausgeholt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Ich glaube schon, dass das ein Ansatz ist, sozusagen das Ergebnis des Rennens in Frage zu stellen und damit natürlich auch den WM-Sieg für Verstappen.
Das heißt, nur ganz theoretisch, um es zu verstehen, es würde dann, sollte es zu einem stattgegebenen Protest kommen, zu einer WM-Entscheidung am grünen Tisch kommen.
Ja, das muss man so sagen. Also wenn jetzt, also es muss ja so sagen, also Mercedes ist hingegangen, hat die 30-Minuten-Frist erstmal eingehalten. Also 30 Minuten nach Ende des Rennens muss man erstmal einen formalen Protest eingehen. Wie zu hören ist, sind sie aber mit dem Rechtsanwalt dahin marschiert. Also da geht es schon sehr zur Sache und sehr ernst zu. Und wie auch zu hören ist, hat es sehr lange Verhandlungen gegeben, auch nochmal mit Red Bull. Dann werden also alle Beteiligten angehört. Und jetzt wird getagt. Und jetzt kann man sich ja auch vorstellen, wenn die Streckenkommissare das ablehnen, diesen Protest, dann hätte ja Mercedes ein Berufungsrecht. Ob sie es dann eingehen, das ist noch die Frage, denn man spielt ja auch das Image dann ein bisschen dabei, spielt mit. Man muss schon sagen, Hamilton hat das Rennen dominiert, er hat Verstappen alle Chancen abgenommen, er hätte das Rennen souverän gewonnen, wenn es diesen Unfall nicht gegeben hätte. Auf der anderen Seite ist es auch so, es gab den Unfall, keiner hat ihn provoziert, jedenfalls nach meiner Kenntnis, nach meiner Sichtweise. Und dann ist es auch okay, wenn sozusagen in den letzten ganz zum Schluss eben ein Fahrer wie Verstappen nochmal die Chance bekommt zu überholen. Also das ist in Ordnung, und ich glaube, die Rennleitung hat versucht, eben das Rennen auf der Strecke beenden zu lassen und nicht mit so einer Prozession dann reinzufahren. Aber wenn Mercedes dann in Berufung geht, dann wird es auf jeden Fall eine Entscheidung am grünen Tisch geben.
Wie lange wird das jetzt voraussichtlich dauern? Kann das heute Abend noch passieren oder wird das vielleicht möglicherweise noch mehrere Tage dauern?
Über die Frage, ob der Protest nun stattgegeben wird, wird heute Abend oder in der Nacht eben noch entschieden. Aber wenn nehmen wir mal an, er würde abgelehnt und Mercedes würde ein Berufungsverfahren anstrengen, dann dauert das.
Lassen Sie uns trotzdem mal über dieses Duell sprechen. Max Verstappen, Lewis Hamilton. Ist das auf dem Weg zu eines der ganz großen Zweierduelle in der Formel-1-Geschichte?
Also ich denke mal, es war schon in diesem Jahr eins der ganz, ganz großen Duelle. Warum? Weil es erstens vom ersten Rennen an begonnen hat. Und damals hießen schon die Prognosen, das zieht sich wahrscheinlich übers halbe Jahr und so. Andere haben schon gesagt, es geht bis zum Ende. Nun war es bis in die letzte Runde hinein. Und man muss wirklich sagen, die beiden sind auf höchstem Niveau gefahren, haben sich nichts geschenkt, haben sich auch in Fehler getrieben. Hamilton, dem das ja selten passiert, den hat man am Limit gesehen. Am Limit machen diese beiden Fahrer Fehler. Und es ist halt schon interessant zu sehen, dass es einen 24-jährigen Verstappen gibt, der, glaube ich, oder ist mein Eindruck, so auf eine Runde, das ist eigentlich die Dominanz auch von Hamilton gewesen, schneller ist. Auch in einem unterlegenen Auto mehr rausholen kann. Das ist aber typisch für so hochtalentierte Fahrer in der Frühphase, dass sie das sehr, sehr gut können und vielleicht im Renngeschehen auch mal Fehler machen, da übereilt sind. Da ist Hamilton sehr kontrolliert. Also ich würde sagen, Verstappen ist auf eine Runde der schnellere Fahrer oder könnte es sein, sieht so ein bisschen danach aus und Hamilton ist noch der komplettere, aber es liegen ja eben auch 13 Jahre zwischen den beiden.
Ist das auch eine Chance für die Formel 1, wieder mehr Leute zu faszinieren? Das war ja in den letzten Jahren ziemlich wenig geworden oder weniger geworden.
Es ist weniger geworden, aber ich glaube, man muss es differenzieren. Trotzdem werde ich da keine wirklich sehr überzeugende Antwort drauf geben können. Also was man sagen kann, dass in Deutschland die TV-Zahlen zurückgegangen sind, es hängt aber damit zusammen, dass die Formel 1 aus dem Free-TV, wenn ich das so sagen darf, verschwunden ist und ins Pay-TV gegangen, dann ist klar, aber dass das nachlässt. Aber Sky, die da übertragen hat, glaube ich, nicht die Quote bekommen, die sie hätten haben wollen. Gleichzeitig muss man sehen, dass in den sozialen Medien, das behauptet zumindest die Formel 1, ist aber sehr schwer zu überprüfen, vor allen Dingen die Gruppe der jungen Zuschauer, die ja verloren gegangen ist in den letzten 20 Jahren, also ich sage mal so der 15- bis 30-Jährigen, dass sie wieder stark zugenommen hat und das hängt mit Netflix zusammen. Auf Netflix wird so eine Art Staffel der Formel 1, ich nenne es ja ein konstruierter Film über die Formel 1, über die Eternas, aber eben auch als Film, nicht als journalistisches Produkt, sondern als Film dargestellt, ist auch zweifelhaften Details oder Dinge, die nicht stimmen. Aber das wirkt unheimlich und offensichtlich bedeutet das auch, dass die jungen Menschen, die sich ja schauen, dann auch mal sehen wollen, ja, wie ist denn so ein Rennen? Also das nehme ich aus meinem Umfeld wahr, das ist nie ein guter Indikator, das weiß ich, aber man hört das aus der Formel 1 und es gibt zum Beispiel diese Schumacher-Dokumentation über Michael Schumacher und sein Leben und die sollen so hochgerechnet niedrige zweistellige Millionenzahl in 49 Ländern gesehen haben. Und daran kann man schon sehen, dass auf der anderen Ebene, also den sozialen Netzwerken, die Formel 1 jetzt sehr aktiv geworden ist in den letzten 4 Jahren. Ecclestone, der frühere Manager, wollte das gar nicht, dass sich da etwas entwickelt. Und ich glaube schon, dass dann die Zahlen wieder steigen können. Aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, es gibt im Moment keine überprüfbaren Zahlen.
Danke an Anno Hecker von der FAZ für diese Einschätzung live zum Formel 1 Saisonfinale und der möglicherweise anstehenden Verlängerung am grünen Tisch. Das große Diskussionsthema in der Fußball-Bundesliga war in den letzten Wochen der Impfstatus von Nationalspieler Joshua Kimmich. Als publik wurde, dass er sich nicht impfen lassen möchte, brach einiges über ihn herein. Schließlich infizierte er sich dann auch mit dem Coronavirus. Heute gab er sich im ZDF zerknirscht und kündigte Folgendes an.
Ja, jetzt ist es ja erstmal so, dass ich in ein paar Tagen dann als genesen gelte. Dieser Status dauert dann eine gewisse Zeit lang an und wenn es dann empfohlen wird und der Zeitpunkt da ist, dann werde ich mich impfen lassen. Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen und deshalb war ich auch so lange unentschlossen und deshalb konnte ich diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt auch nicht treffen und musste vielleicht erst das durchleben, was ich jetzt durchlebt habe. Natürlich rückblickend gesehen würde ich gerne die Entscheidung des Impfens früher treffen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es mir eben nicht möglich.
Die Entscheidung für die Impfung verdiene Respekt, twitterte jetzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Kimmich sei nie Querdenker gewesen und habe nur zu lange gezögert. Bis er wieder auf dem Rasen stehen wird, dauert es noch etwas. Auf den Rasen des 15. Spieltags gehen wir aber jetzt in Sport am Sonntag. Historischer Heimsieg für Greuther Fürth. Zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnen die Fürther ein Bundesliga-Heimspiel. Philipp Iger.
Endlich ist die riesengroße Last von den Fürther Spielern, den Verantwortlichen, dem ganzen Verein abgefallen. Nach 12 Niederlagen am Stück, der allererste Bundesliga-Dreier in dieser Saison. Hart erkämpft, defensiv kompakt und mit dem entscheidenden Treffer durch Havard Nielsen in der 56. Minute.
Fühlt sich super an. Wir haben jetzt gesagt, okay, irgendwann mussten wir jetzt machen, dass wir einfach diesen ersten Heimsieg holen. Und das war wirklich, wie gesagt, heute so schwer. Ich bin auch jetzt wirklich komplett platt jetzt, weil es war wirklich so viele Meter hin und zurück, aber das fühlt sich einfach so gut an und ich freue mich jetzt einfach in die Kabine zu gehen und mit den Jungs da ein bisschen feiern zu können.
Union Berlin war körperlich nicht so präsent wie sonst, hatte aber trotzdem gute Chancen zum Ausgleich. Durch einen Kopfball von Behrens zum Beispiel, einem Schuss von Gieselmann und auch Torjäger Awoni wurde von Trainer Urs Fischer noch eingewechselt, doch der Ball wollte einfach nicht rein.
Wir haben trotzdem immer wieder eine Lösung gefunden, hatten unsere Möglichkeiten, wir waren nicht effizient genug.
Am Mittwoch geht es schon weiter gegen Freiburg, denn es wartet eine englische Woche vor Weihnachten. Für Fürth ist heute schon Weihnachten mit dem ersten Bundesliga-Heimsieg in der Vereinsgeschichte.
Trotzdem hat Fürth jetzt noch 13 Punkte Rückstand auf Platz 15. Die Fußball-Bundesliga will nachhaltiger arbeiten. Auf einer Mitgliederversammlung wollen die Vereine vereinbaren, Nachhaltigkeitskriterien zum Teil der Lizenzierung zu machen. Vereine, die nicht nachhaltig genug sind, könnten dann bestraft werden. Wichtige Details sind aber noch unklar. Maximilian Rieger über die Bemühungen im deutschen Profifußball.
Vor knapp einem Jahr steigt Heidi Möller in eine Zeitmaschine. Und die Leiterin der DFL Taskforce Zukunft Profifußball bittet alle Fußballinteressierten, mitzuträumen von ihrer Vision der Fußball-Bundesliga im Jahr 2030.
Die Profiklubs haben die Nachhaltigkeit in ihr Kerngeschäft verankert. Und damit ist gemeint der Dreiklang. Der Dreiklang zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer, gesellschaftlicher Verankerung.
Aus diesem Traum soll Realität werden. Deswegen wollen die 36 Profiklubs am Dienstag auf einer DFL-Mitgliederversammlung einen Grundsatzbeschluss zum Thema Nachhaltigkeit fassen. In der Präambel der Satzung soll Nachhaltigkeit explizit als wesentlicher Kernpunkt der DFL genannt werden und in der Lizenzierungsordnung soll festgeschrieben werden, dass die Vereine bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen. Etwas, was noch vor wenigen Jahren nicht denkbar gewesen sei, meint Jan Lehmann, kaufmännischer Vorstand beim FSV Mainz 05.
Es gab ja auch schon vor 2-3 Jahren Protagonisten im Fußball, die angeregt haben, dass wir das Thema Nachhaltigkeit und insbesondere ökologische Nachhaltigkeit auch mit in die Lizenzierungsordnung und die Satzung aufnehmen sollten. Das ist damals, würde ich sagen, entweder belächelt oder nicht ernst genommen worden.
Die Corona-Zeit habe dazu geführt, dass die Clubs sich hinterfragt hätten, wie zukunftsorientiert ihr Handeln noch ist. Und inzwischen würden auch viele Fans erwarten, dass sich ihr Verein ernsthaft mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Die Friday for Future-Bewegung habe die Entwicklung forciert, sagt auch Stefan Wagner. Er ist bei der TSG Hoffenheim für die Nachhaltigkeitsstrategie zuständig. Er rechnet damit, dass es am Dienstag eine breite Mehrheit für den Beschluss geben wird.
Ich weiß natürlich, dass es Diskussionen gegeben hat, wann und ob und wie viel und wie intensiv und so weiter. Das ist ja auch ganz natürlich. Was ich jetzt zuletzt wahrgenommen habe, auch in internen Abstimmungsrunden der Bundesligisten, dass es eine enorm starke Zustimmung für diesen Prozess, für die Thematik an sich gibt.
Das liegt auch daran, dass die Vereine inzwischen kommerzielle Chancen sehen. Denn viele Unternehmen, die den Fußball sponsern, verändern sich und wollen nachhaltiger arbeiten. Vereine, die dafür eine Werbeplattform bieten, sind für diese Firmen attraktiv. Der FSV Mainz 05 hat daher ein neues Sponsoring-Konzept entwickelt, um genau solche Kooperationen zu stärken, erklärt Jan Lehmann.
Wir verdienen inzwischen sogar mit dem Thema Nachhaltigkeit Geld. Warum? Weil Mainz 05 hier wirklich glaubwürdig auch als Vorreiter gesehen wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir erzählen das nicht nur, sondern wir nehmen das auch wirklich ernst. Und das merken, glaube ich, auch die Partner, mit denen wir daran zusammenarbeiten.
Dazu gehört auch, dass Mainz 05 seit mehr als 10 Jahren den eigenen CO2-Fußabdruck misst. 3.170 Tonnen CO2 hat der Verein in der vergangenen Saison verursacht. Ungefähr so viel wie 550 Flüge von Deutschland in die USA und zurück. Diese CO2-Emissionen kompensiert der Verein, indem er Zertifikate für ein Klimaschutzprojekt in Ruanda kauft. Ob dies der Weg für alle anderen Bundesligisten sein wird, das ist noch unklar. Denn auch wenn die Vereine am Dienstag sehr wahrscheinlich entscheiden, Dass Nachhaltigkeitskriterien bei der Lizenzierung eine Rolle spielen sollen, wie genau diese Kriterien aussehen, wird erst in den kommenden Monaten erarbeitet. Es soll aber Mindestkriterien geben, die alle Vereine erfüllen müssen, sonst gibt es eine Strafe.
Wenn ich das Ziel erreichen will, dann muss ich auch Sanktionsmechanismen dahinter haben. Ansonsten, glaube ich, wäre es nicht wirklich ernst gemeint,
sagt Lehmann. Dazu soll es noch erweiterte Kriterien geben. Auch die sind verpflichtend, die Vereine müssen aber nur einen gewissen Anteil von ihnen erfüllen. Als letzte Kategorie sind Anreizkriterien geplant. Vereine, die diese Kriterien erfüllen, könnten mehr Geld aus der Verteilung der Medienerlöse erhalten. Diese Mischung aus Zwang und Belohnung soll ab der Saison 2023/24 gelten. Und Stefan Wagner findet sie gut.
Wenn man es rein über Belohnung macht, dann hat es so einen Duktus von Freiwilligkeit. Und ich denke, dass wir über diesen Punkt hinaus sind.
Für Wagner, der auch Gründer von Sports for Future ist, ist jetzt vor allem wichtig, dass alle Vereine anfangen, Transparenz herzustellen.
Es gibt den schönen Satz, man kann nicht managen, was man nicht messen kann oder was man nicht misst.
Deswegen sollte laut Wagner die Messung des CO2-Fußabdrucks zu den Pflichtkriterien für die Vereine gehören. Aber ein einheitliches Messinstrument zu entwickeln, ist kompliziert. Denn auf den größten Faktor, die Anreise der Fans, haben die Vereine keinen direkten Einfluss. Deswegen seien aufwendige Befragungen nötig, sagt Hartmut Stahl vom Öko-Institut. Das sei aber notwendig.
Wenn man jetzt wirklich sehr fundiert oder sehr strategisch an so ein Thema herangeht und im Endeffekt halt auch seine Treibhausgasemissionen, wenn wir jetzt das Klimathema als Ziel einfach mal betrachten, wäre das schon eine Notwendigkeit, wenn man systematisch da herangehen will.
Der Experte schlägt auch vor, dass die DFL alle Vorgaben, die es bisher schon gibt, darauf überprüft, ob man dort ökologische, ökonomische oder soziale Kriterien ergänzen kann.
Ich sag mal, wenn ich den Ball angucke, der muss einen bestimmten Umfang haben, er muss ein bestimmtes Gewicht haben, er muss wahrscheinlich einen bestimmten Druck haben, könnte man auch natürlich auch sagen, der muss eine bestimmte CO2-Bilanz erfüllen, um zugelassen zu werden. Oder er muss bestimmte Sozialstandards erfüllen, was die Herstellung betrifft.
Die Vereine könnten sich außerdem einigen, nur noch Mehrwegbecher einzusetzen oder für die Bewässerung des Rasens eine bestimmte Menge Regenwasser zu nutzen. Und in den langen Vorgaben könnten auch Fahrradplätze am Stadion fest vorgeschrieben werden. Bisher verlangt die DFL nämlich nur Parkplätze für Autos und Busse.
Berichtet Maximilian Rieger. Während die Bundesliga die DFL also nachhaltiger und moderner werden möchte, hat der DFB weiter massive Probleme und schlittert von Krise zu Krise. Dazu ist mir jetzt live zugeschaltet unser sportpolitischer Experte Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, der Wahlkampf hat ja in gewissem Sinne begonnen. Interimchef Peter Peters und Mittelrhein-Verbandspräsident Bernd Neuendorf sind die Kandidaten. Jetzt gibt es schon Ärger. Peters wirft den Landesverbänden vor, dieser Nominierungsprozess sei demokratisch schwierig. Heißt das, der DFB kommt auch in dieser Neuaufstellung wieder nicht aus dem Krisenmodus raus?
Also aus meiner Warte lässt sich eines sicher sagen, nein, mit dieser Neuaufstellung, mit dem Kandidaten vom Mittelrhein, kommt der DFB definitiv nicht aus dem Krisenmodus. Vielmehr wird er mit Bernd Neuendorf immer tiefer reindriften in die Krise. Zwar ist Neuendorf ein völlig unbeschriebenes Blatt, also er selbst, er spielt in unzähligen DFB-Affären bisher keine Rolle, aber was ihm schon jetzt vorzuhalten ist, das ist der Umstand, dass er sich ganz offenkundig auf ein Bündnis mit den dunklen Kräften im DFB eingelassen hat. Das sind die treibenden Kräfte hinter den Turbulenzen, die den DFB mittlerweile in einem so desaströsen Bild erscheinen lassen. Neuendorf hat sich, wie mir beste Quellen sagen, intern klar pro Koch und vor allem nach außen hin nie kritisch gegenüber Koch positioniert, also gegenüber dem Interimsvorsitzenden Koch. Und unter seiner Präsidentschaft würde das System Koch klar und deutlich fortgesetzt werden, mit Koch in einer leicht modifizierten Spitzenrolle im Verband, wobei es typisch ist, dass der Quereinsteiger Neuendorf, der überhaupt erst seit 2 Jahren am Mittelrhein residiert, glaubt, dass er diese Sache schon in den Griff kriegt. Er kennt eigentlich die ganzen Vorgänge im DFB nicht, er kennt kaum die wesentlichen Leute, aber er hält sich ganz offenkundig für imstande, diesen Widrigkeiten zu trotzen, an denen schon seine Vorgänger, mindestens 3 davon, jeweils gescheitert sind. Also das ist grenzenlos naiv. Er müsste begriffen haben, wie schwierig die Aufgabe ist, und ein weiteres Geschmäckle besäße Neuendorfs Intronisierung auch dadurch, dass auf seinen Chefposten am Mittelrhein dann der ebenfalls unter Druck geratene DFB-Schatzmeister Stefan Osnabrügge nachrückt. Also im Kreisverkehr bleibt alles beim Alten.
Schlüsselfigur war in den letzten Monaten, Sie haben den Namen ja schon genannt, der zweite Interimchef Rainer Koch. Dem steht auch neuer Ärger ins Haus. Die drei Richter der Ethik, der für Ethik zuständigen Kammer, wandten sich jetzt an Medien, weil sie einen brisanten Satz in der Mitteilung der DFB-Ethikkommission vermissten nach der Verfahrenseinstellung gegen Koch. Der Vorwurf des unethischen Verhaltens findet sich in dieser Mitteilung auf einmal nicht mehr. Hat Rainer Koch den selbst gelöscht?
Also technisch betrachtet wohl eher nicht. Inhaltlich oder verbandspolitisch besehen spricht aber sehr viel dafür, dass Koch auch hier im Hintergrund die Strippen gezogen hat, weil er das in dieser Angelegenheit, die sich ja um sein eigenes fragwürdiges Verhalten dreht, von Anfang an getan haben soll. Das bestätigen auch die drei Ex-Mitglieder der DFB-Ethikkommission, alles renommierte Leute, die im Juni offenkundig ganz gezielt von der DFB-Spitze aus dem Amt getrieben worden sind. Seither führt eine auffallend kochnahe Personalberaterin namens Irina Kummert das runderneuerte Ethikgremium. Und was diese Kombo bisher abgeliefert hat, das kann schlicht nicht ernst genommen werden, wird es auch jetzt von den Sportrichtern nicht. Insofern passt das unethische Verhalten, das von den Sportrichtern vorgegeben wurde, vom DFB nicht publiziert wurde, gut in die Linie des Verbandes. Die Frage ist aber noch, wie genau der Beschluss des Kummert-Organs jetzt ausschaut. Denn den haben die Sportrichter noch gar nicht gesehen. Und wenn im Ethikerbeschluss auch nicht drinsteht, dass Koch vom DFB-Gericht unethisches Verhalten bescheinigt wird, dann ist das Verfahren vielleicht noch gar nicht beendet und könnte weitergeführt werden.
Immer wieder und immer noch geht es ja beim DFB auch um die Forensikerfirma Esekon und um Berater Kurt Dickmann. Es geht um viel Geld, das der DFB ausgegeben hat. In einem fast schon legendären Sportstudio-Interview im ZDF vor einem halben Jahr sagte Rainer Koch:
Sehr schwieriger Prozess hier, lange, lange zurückliegende Vorgänge mit aufzuklären. Am Ende gab es sehr schwierige Verhandlungen, die sehr streitig waren. Und es ist ein sehr großer wirtschaftlicher Erfolg herausgekommen. Das wird nie erwähnt, wofür die Kommunikationsberater und wofür die Firma Esekon eingesetzt worden ist. Und es ist ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Erfolg herausgekommen.
Das sagte er zur Rechtfertigung, warum beispielsweise Kurt Dickmann über 300.000 Euro vom DFB bekommen hat. Es gibt inzwischen starke Hinweise, dass auch das, was Rainer Koch da sagte, nicht stimmte. Welche?
Naja, nun, der DFB ist heute außerstande, den Medien auch nur den leisesten Anschein für diesen angeblich immensen wirtschaftlichen Erfolg vorzulegen, den Koch da vor einem Millionenpublikum dargelegt hat. Er beruft sich dabei auf eine Stillschweigevereinbarung, also jetzt. Die hat aber für Koch ja, wie wir gerade gehört haben, nicht gegolten, solange er von tollen, konkret bezifferten Erfolgszahlen erzählen konnte. Also es ging hierbei um die Trennungsverhandlung mit dem langjährigen Vermarkter Infront, einer Schweizer Agentur, die den DFB 2019 aktiv über Betrügereien eines ihrer Mitarbeiter informiert hatte. Daraus erwuchs dann die Trennungsabsicht, das hätte man gütlich machen können, oder aber im Zwist. Und so ist es dann tatsächlich abgelaufen. Der DFB hat die Berater, die Benannten, angeheuert für zusätzliche Ermittlungen. Und als diese diskreten Tätigkeiten von Esekon und auch dem Berater Dickmann im Frühjahr diesen Jahres immer mehr Fragen aufwarfen, hat Koch den angeblichen Mehrwert, den die da rausgeholt hätten aus den Trainingsverhandlungen, ebenso eindeutig beziffert, das Zehnfache von dem, was die Berater selbst gekostet hätten, nämlich 1,7 Millionen. Also müssen 17 Millionen irgendwo in den Bilanzzahlen stehen, die finden sich aber nirgendwo. Und die Bilanzen liegen ja nun auch schon vor. Und tatsächlich ist es wohl ganz offenkundig so, dass nicht ein Cent reingeholt worden ist, sondern dass der DFB für die Trennung von Infront eine Zahlung von 28 Millionen Euro an die Agentur zu leisten hatte. Die realen Werte, also die es noch hin und her aufzurechnen gab, und die sind gut bekannt. Eine genaue Betrachtung zeigt, dass die Trennungsnummer mit Infront unterm Strich und insgesamt vielleicht sogar teurer gewesen sein könnte, als wenn man das einvernehmlich geregelt hätte. Tatsache ist, dass Infront sich von den DFB-Beratern unsauber unter Druck gesetzt gefühlt hatte. Dann wurde der Ton rauer und plötzlich hat man sich ganz schnell und still geeinigt. Also das lässt darauf schließen, dass es auch hier Fragen zu klären gibt, zumal am Ende nicht mal ein Tätigkeitsabschlussbericht von Esekon zum Abschluss dieser teuren Verhandlung vorgelegt worden ist.
Die DFB-Krise ohne Ende. Einschätzung von Thomas Gistner von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Wir kommen zurück in die Fußball-Bundesliga. 6 Punkte ist der FC Bayern jetzt schon vorne, nachdem der BVB nur 1:1 spielte gestern. Und auch der Tabellendritte Bayer Leverkusen lässt weiter Punkte liegen. Heute 2:5 bei Eintracht Frankfurt. Martina Knief.
Ein Spektakel hatten beide Trainer vor der Partie versprochen. Ein Spektakel haben sie bekommen, aber eines, über das sich nur der Frankfurter Trainer Oliver Glasner freuen kann. Mit 5:2 gewinnt sein Team gegen Bayer Leverkusen. Die Leverkusener kassierten damit die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison. Patrick Schick in der 5. und in der 22. per Handelfmeter brachte Leverkusen in Front. Alles sah nach einem klaren Sieg aus, wurde aber nichts, weil Eintracht Frankfurt Comeback-Qualitäten bewies. Tuta und Lindström noch vor der Pause, Even Dieker, Christian Jakic und Gibril Zoo nach der Pause. Das waren die Torschützen für die Eintracht, die den Sieg mehr wollte. Bayer Leverkusen hatte nach der 2:0-Führung der Zwischenzeitlichen nichts mehr hinzuzusetzen. Frankfurt gewinnt gegen Leverkusen 5:2.
Drei Ergebnisse noch aus Liga 2. Hamburg schlägt Rostock 3:0, Karlsruhe Heidenheim 3:2 und Aue verliert das Sachsen-Derby gegen Dresden 0:1. Wintersportzeit jetzt in Sport am Sonntag. Mit einem Sieg von Johannes Kühn begann das Biathlon-Wochenende in Hochfilzen aus deutscher Sicht erfolgreich. Heute zum Abschluss aber kein weiteres Podest. Trotzdem achtbare Resultate, berichtet André Siems.
Die deutsche 4x7,5-Kilometer-Staffel der Männer hat bis kurz vor Rennende um das Podest mitgekämpft. Philipp Navrat ist leider auf der letzten Schleife der Stecker gezogen worden. Platz 4 für Deutschland, die Russen konnten noch vorbeiziehen.
Ja, auf der Schlussrunde dachte ich eigentlich, ich kann halten. Ich muss auch sagen, die haben sogar noch eine Strafrunde mehr. Es scheinen läuferisch sehr stark überlegen zu sein. Ja, konnte auf der Schlussrunde dann nicht mehr ganz dagegenhalten, nachdem ich eben die erste Runde relativ schnell gelaufen bin.
Den Sieg holten sich die starken Norweger. Im Verfolgungsrennen der Frauen war aus deutscher Sicht viel Musik drin. Die Ausgangslage hatte wenig Charme. Alle mussten nach dem Sprint mehr als eine Minute auf die Spitze reinlaufen. Denise Herrmann war aber in der Loipe sehr stark und wurde Siebte.
Ja, ich war lange richtig gut dabei, konnte wirklich so richtig schön das Ding abarbeiten. Hab zwischendurch auch mal Tirill und die Elvira mal zum Mitlaufen gehabt. Das war dann auch mal gut zu sehen, wo machen die ihre Zeit und wie komme ich da mit. Und das war irgendwie heute, das ging richtig gut von der Hand weg. Ja, das war beim letzten Schießen ja nicht so besonders gut, aber bis dahin lief es wirklich richtig top.
Vanessa Hinz holte sich als Achte das Olympiaticket. Es war eine Norwegerin, die im letzten Rennen von Hochfilzen nochmal übers ganze Gesicht strahlte. Martha Olsby-Reuseland.
Enttäuschung, das trifft heute auf die deutschen Skispringer zu. Erfolgsverwöhnt in dieser Saison bisher lief beim zweiten Heimweltcup-Springen in Klingenthal im Vogtland nicht viel zusammen. Thorsten vom Wege fasst zusammen.
So richtig etwas anzufangen mit seiner Platzierung, er wurde nur 22., konnte Gesamtweltcup-führender Karl Geiger nicht. Der Skispringer aus Oberstdorf hatte sich mit Mühe nach einem nur 29. Platz in Durchgang 1 fürs Finale qualifiziert, verbesserte sich dann ein wenig und trotzdem war es die bisher schlechteste Saisonleistung für den Deutschen.
So ganz einordnen kann ich es heute noch nicht. Es war einfach der erste Durchgang. Sehr schwierig.
Auch die anderen Deutschen schwächelten, mit einer Ausnahme Konstantin Schmid wurde guter Achter. 5 Norweger unter den besten 6. Das zeigte, dass die Skandinavier mit den äußeren Bedingungen viel besser zurechtkamen als die DSV-Adler, denn die hatten schlicht und einfach verwachst und fuhren viel zu langsam an. Die Folge, zu geringe Weiten. Aber einer war nicht zu schlagen an diesem Tag, Ryoyo Kobayashi aus Japan. Der siegte also nach seinem Erfolg beim Sommer-Grand Prix an gleicher Stätte auch im Winter in Klingenthal und rückte damit in der Gesamtweltcup-Wertung auf Rang 2 hinter Karl Geiger vor. Kobayashi ist übrigens der Erste in dieser Saison, der das Kunststück fertigbrachte, 2 Weltcups zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Was das über den Leistungsstand im Skispringen sagt in dieser Saison bei 6 verschiedenen Siegern bisher, das habe ich kurz vor der Sendung Horst Hüttel gefragt. Er ist sportlicher Leiter Skispringen und nordische Kombination im Deutschen Skiverband.
Na, ich würde mal sagen, es spricht dafür, dass die Dichte noch enger zusammengerückt ist und dass es keine jetzt glasklaren Favoriten jetzt gibt, wo man sagen kann, okay, da kristallisiert sich jetzt jemand heraus Richtung Tournee. Natürlich ist es jetzt noch eine Station mit Engelberg und da muss man schauen. Kobayashi war ja auch im Sommer sehr dominant, hatte aber zu Beginn der Saison ein paar Probleme. Es kommen natürlich wieder dann Altbekannte nach vorne wie Kraft gestern oder auch Kamil Stoch, obwohl da die Polen an sich ein Stück weit noch in ihren Erwartungen her springen. Aber also wir sind mannschaftlich, denke ich mal, selten so stark und kompakt in die Saison gestartet und waren nach 5 Stationen selten so breit aufgestellt. Da, was sich ja auch in der Weltcup-Gesamtwertung widerspiegelt, wo wir jetzt in der Nationenwertung führen, auch wenn der Tag jetzt heute mal sicher aus unserer Sicht nicht so gut war.
Sie waren ja selbst vor einigen Tagen noch in Peking zu Testwettkämpfen auf der Olympia-Anlage. Welchen Eindruck hatten Sie dort?
Ja, rein sportlich gesehen ist die Anlage Picobello, also das Riesenmonstrum, modern gebaut, ja auch von einem deutschen Architekten entwickelt.
Haben Sie einen berühmten weißen Elefanten gesehen?
Das befürchte ich leider. Das befürchte ich leider ähnlich wie in Pyeongchang, weil einfach dort in China keine Skisprungkultur an sich herrscht. Und man wird sehen, ob sich dann die Verantwortlichen danach nochmals bewerben werden für Weltcups. Das wird dann auch an der FIS liegen, wie da entschieden werden wird. Aber also ich befürchte, dass dies der einzige Auftritt sein wird in der ersten Liga des Skispringens im Rahmen der Olympischen Spiele.
Ihrer Meinung nach sollte man das dann auch lassen, solche Anlagen zu bauen bald, oder?
Naja, die Frage hätte man schon vor 7 Jahren beantworten müssen. Olympische Spiele ist ja nicht nur Skispringen. Es sind eben viele andere Sportarten auch dabei, wo man sich einen gewissen wirtschaftlichen Input erwartet. Jetzt im Alpinskisport beispielsweise und so, wo natürlich ein Riesenmarkt da ist. Und deswegen werden ja die Gesichtspunkte, das ist aber, glaube ich, ein anderes Feld, in welche Richtung Olympische Spiele vergeben werden. Ja, über alle Sportarten hinweg gibt es 7 Wintersportverbände, also 7 Weltverbände, nicht nur die FIS, da entschieden. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gab für 2022 keine zweiten Bewerber, weil alle anderen aufgrund der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren Rahmenbedingungen, die das IOC hier stellt und der unglaublichen Kosten, alle anderen Kandidaten Mitteleuropa hier, Nordeuropa mit Norwegen zurückgezogen haben. Das ist natürlich bitter.
Es gibt ja auch massiv Kritik an China wegen der Menschenrechtslage. Wie sehen Sie das dann in der Gesamtschau aus heutiger Sicht, diese Vergabe nach Peking, die Sie ja, wie ich gerade höre, sowieso schon sehr kritisch beobachten?
Ja, also natürlich ist das nicht hinnehmbar, was hier passiert. Und die Berichte, die hier bei uns auch natürlich erscheinen, über die wir uns auch ein Stück weit auseinandersetzen, jetzt beispielsweise hier, was mit dem Uiguren und so gemacht wird und wie daher gehandhabt wird, das ist grauenvoll. Und
darf ich da einmal kurz einhaken? IOC-Mitglied Richard Pound hat gestern bei uns im Deutschlandfunk gesagt, als dienstältestes IOC-Mitglied, er wisse gar nicht so genau über die Situation der Uiguren. Ich höre schon raus, das kann dem deutschen Team nicht passieren.
Nein, dem kann man sich ja gar nicht entziehen. Weil wenn man jetzt die ganzen Berichte, heute war wieder ein Bericht auf der ARD dran, wenn man ein klein wenig mit offenen Augen und Ohren hier durch die Welt geht und schaut, was passiert da in China, dann kann man dem gar nicht entgehen. Aber ich will in dem Zusammenhang schon auch noch was sagen. Dann muss man natürlich auch die Frage stellen, beispielsweise jetzt aus deutscher Sicht, die Autoindustrie. Wir verkaufen, glaube ich, Millionen von Autos auch jährlich nach China, wo bei uns in unserem Land Arbeitsplätze gesichert werden. Also das müsste man natürlich dann genauso kritisch sehen. Und jetzt zu sagen, ja, jetzt soll der Sport das mal reparieren, diese Probleme da drüben, und die sollen nicht darüber fahren. Ich finde, da macht man sich dann auch zu einfach.
Wenngleich natürlich die Olympischen Spiele vielleicht der größte Scheinwerfer ist, den so die Weltöffentlichkeit zu bieten hat.
Ja, aber ich glaube nicht, dass dadurch die Konsequenz, die zu erwarten wäre, in Erfüllung treten wird, dass es hier dann zu einer Verbesserung der Situation vor Ort kommt. Also ich habe auch keine Lösung, ich bin auch kein Politiker, ich bin für den Sport verantwortlich und natürlich setzt man sich ein Stück weit da mit auseinander. Andererseits haben wir natürlich auch Verantwortung Athleten gegenüber, die sich jetzt 4 Jahre lang, da hängen auch Existenzen dran, 4 Jahre lang für diese Spiele vorbereiten und dort drüben natürlich um die Olympiamedaillen kämpfen werden. Das war ja auch vor Pyeongchang, gab es ja auch viele kritische Betrachtungsweisen, und dann vor Ort in den 2,5 Wochen haben doch Millionen weltweit, zig Milliarden dieses Spektakel angeschaut, weil einfach Olympia eine unglaubliche Zugkraft hat. Ich glaube, das sind wahnsinnig viele Facetten, die man hier sehen muss, wo auch jeder ein Stück weit für sich beantworten muss, wie er damit umgeht.
Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Hüttel, weil Sie auch sagen, Sie sind für das Sportliche verantwortlich. Es waren jetzt Testwettkämpfe in diesen sogenannten Blasen. Wie haben Sie diese Organisation erlebt? Die Bobfahrer und Rodler, die schon da waren, waren zum Teil danach sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend, vor allen Dingen auch wegen des strikten Umgangs der Behörden.
Ja, ich glaube, dass das ein Stück weit dazu geführt hat, dass es dann bei uns, wir waren ja 2 oder 3 Wochen später, drüben wir unsere Kollegen aus Bob und Rodel, und man kennt sich ja, Stefan Schwab, Sportdirektor im Bobverband, kenne ich persönlich sehr gut. Bei uns war es nicht so. Diese langen Wartezeiten, wo man gehört hat an den Flughäfen oder auch in den Hotels etc., das war bei uns nicht so. Es war schon ein starres System, Shuttle-Dienste konnte man nicht verändern etc. etc. Aber an sich, muss ich sagen, sind die Wettkämpfe unter guten Rahmenbedingungen abgelaufen, und man hat schon auch Dinge angenommen. Es waren ja auch Verantwortliche der FIS mit vor Ort für die ganzen Wettkämpfe. Und deswegen glaube ich auch, dass sich auch ein paar Dinge ein Stück weit einspielen werden. Weil es gab ja auch dann Berichte von Bob und Rudel zurück an das IOC, dann glaube ich vom IOC wieder an das Nationale Olympische Komitee China. Und ich glaube, das Gefühl hatten wir, dass schon ein Stück weit nachgesteuert wurde.
sagt Skisprungsportdirektor Horst Hüttl hier im Deutschlandfunk. Zurück zu den Ergebnissen von heute. In der nordischen Kombination in Otepää landeten Fabian Riesle und Julian Schmid beim Sieg des Norwegers Jarl Magnus Rieber auf den Rängen 2 und 3. Ein besonderer Tag war es auf der Bobbahn in Winterberg, denn Francesco Friedrich hat nicht nur schon wieder gewonnen im Viererbob, er wirkt unbesiegbar, berichtet Philipp Hofmeister.
Er hört einfach nicht auf mit dem Gewinnen. Franz der Große, Franz der Riese, Franz der Unbesiegbare.
Das reicht fürs perfekte Jahr für Francesco Friedrich. Friedrich macht's schon wieder.
Seit nunmehr exakt 365 Tagen oder besser gesagt seit genau einem Jahr kennt die Bobwelt keinen anderen Sieger mehr als Francesco Friedrich.
Wir haben einfach weiter gepusht und haben weiter volles Risiko gemacht. Und das wurde heute einfach belohnt.
Es ist ein klassisches Friedrich-Statement. Selbst dann oder gerade erst recht dann, wenn wie jetzt in Winterberg etwas Historisches passiert. Der Ausnahmepilot aus Sachsen ist ein rastloser Perfektionist. Ist etwas vollbracht, geht es direkt ans nächste Projekt. Selbst in sporthistorischen Momenten wie diesem, in dem klar ist, dass noch nie jemand im Eiskanal derart dominiert hat wie Francesco Friedrich und seine Crew.
Wir sind trotzdem auf dem Weg zu Olympia und das ist eine Zwischenstation. Gestern war es auch eng, es hätte gestern auch alles reißen können.
Gerissen ist trotzdem nichts. Mal wieder nichts, ganz im Gegenteil. Friedrich und seine Anschieber können sich auch in diesem olympischen Winter nur selbst schlagen. Der 60. und historisch größte Weltcupsieg seiner Karriere untermauerte das. Denn 0,3 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger sind im Bobsport eine kleine Welt. Selbst die innerdeutsche Konkurrenz um Johannes Lochner und Christoph Hafer, die zum Abschluss des Wochenendes von Winterberg das Podium verpasste, hat derzeit nichts als Respekt und Bewunderung übrig für Franz, den Unbesiegbaren.
Und noch einen dritten Weltcup gab es auf deutschem Boden an diesem Wochenende. Im sächsischen Altenberg holte Rodler Max Langenhahn zeitgleich mit dem Österreicher Wolfgang Kindl den Sieg. Johannes Ludwig wurde Dritter. Die Teamstaffel gewann dann auch das deutsche Team. Keine vordere Platzierung dagegen bei den Alpinen. Kira Weidle wurde beim Sieg der Italienerin Francesca Brignone 29. beim Super-G von St. Moritz. Und den Riesenslalom der Männer in Val d'Isère gewann Clément Noël, Julian Rauchfuß als bester Deutscher 24. Wir machen weiter hier mit einer Warnung. In den kommenden Minuten hören Sie hier die Geschichte von Boris Kaminski. Er hat den Sport geliebt, gleichzeitig musste er dort Erfahrungen machen, über die er jetzt, 30 Jahre danach, öffentlich spricht. Sein damaliger Trainer habe ihm schwere sexuelle Gewalt angetan, schildert er. Er will ein Tabuthema besprechbar machen und dazu beitragen, dass es anderen Kindern nicht passiert. Deshalb die Warnung, was Sie jetzt von Andrea Schild gehören, kann retraumatisierend wirken.
Boris Kaminski ist ein großer sportlicher Mann. Er war Trainer und Basketballfunktionär. Als Kind hat er erfolgreich Tennis gespielt. Seine Eltern vertrauten dem Coach, der sich so intensiv um ihn gekümmert hat.
Es war meistens eigentlich, dass man fast direkt nach der Schule abgeholt wurde und wir dann letztendlich zum Training gefahren sind. 2 Stunden Training, Essen, Duschen, Hausaufgaben noch machen im Büro und dann eben wieder zurück, dass man so früh abends oder in der Abendzeit eigentlich wieder zu Hause war.
Viele Stunden am Tag war der Junge mit dem Trainer allein. Die Taten hätten sich langsam angebahnt, erinnert sich Boris Kaminski heute. Von Küssen auf den Mund über das Duschen mit dem Trainer, wenn alle anderen Kinder schon aus der Halle waren, bis hin zu gemeinsamen Übernachtungen, etwa bei Tennisturnieren. Dort habe es nach den Spielen eine Massage gegeben.
Und das dann erstmal immer in Unterhose und irgendwann wurde dann die Unterhose runtergezogen und es ist doch nicht schlimm, was jetzt passiert und ja.
Ein Dreivierteljahr, so schätzt er, habe der Anbahnungsprozess gedauert. Dann hätten die schweren Übergriffe begonnen.
Wenn ich dann auf dem Bauch gelegen habe und das Öl über meinen Rücken lief und dann auch über den Po und in die Po-Ritze, so nach dem Motto, ach guck mal, jetzt ist da hinten was reingelaufen und ja, jetzt gehe ich mit meiner Hand mal da durch. Das sind so Dinge, die ich noch als extrem ekelhaft irgendwo empfinde. Also es fühlt sich immer noch so an, als wäre da noch was auf meinem Rücken teilweise.
Mehr als 100 schwere sexuelle Übergriffe habe er erfahren, schildert Boris Kaminski. Zwischen 10 und 13 Jahren alt sei er da gewesen. Wehrlos habe er sich gefühlt.
Aber nimmt Dinge wahr wie die Farbe des Vorhangs, die Holzart des Betttisches oder die Temperatur in dem Raum, das sind Dinge, die ich noch absolut im Gedächtnis habe. Die haben sich irgendwie in meinen Kopf eingebrannt.
Der Trainer sei mehr und mehr Familienmitglied geworden, habe Geburtstage und Weihnachten mitgefeiert. Er habe empfunden, dass er in einer Beziehung mit dem Mann sei. Die habe er nach Jahren selbst beendet.
Ich habe zu ihm dann eben im Alter von 13, knapp 14 Jahren gesagt, ich möchte diese Beziehung beenden. Ich möchte mich von dir trennen, weil ich mit einem Mädchen zusammen sein möchte.
Kurze Zeit später habe der Trainer bereits einen anderen 10-Jährigen an seiner Seite gehabt. Viele Menschen im Umfeld in verantwortlichen Positionen hätten etwas gewusst, aber nichts unternommen, so Boris Kaminski. Zum Teil seien diese Menschen heute noch im Sport aktiv. Er habe später versucht, die Erinnerungen an die Taten mit Alkohol wegzuspülen, auch andere Drogen konsumiert und extrem viel Sport getrieben, habe depressive Phasen gehabt und auch Selbstmordgedanken.
Wo man dann auch das eigene Sein hinterfragt und sagt, was mache ich hier eigentlich, was ist mir da passiert und das kann ich nie mit jemandem teilen und dann werde ich immer als schwach dargestellt und so nach dem Motto, gut, dann nehme ich es lieber schnell mit ins Grab.
Seit einem Jahr arbeitet er seine Geschichte auf, hat Anzeige erstattet gegen seinen ehemaligen Trainer. Erfolglos, die Taten sind verjährt. Zur Aufarbeitung gehört für Boris Kaminski auch, öffentlich zu sprechen. Vor einigen Wochen bei Pro7, jetzt im Deutschlandfunk. Er will dazu beitragen, dass andere Kinder geschützt werden.
Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, hast du vom Kaminski gehört? Hast du das mitbekommen, dieses Interview? Und gerade wenn das gesagt wird, dann wird dadurch ja klargemacht, dass der nächste Mensch es sich anhört und wieder drüber spricht und wieder drüber spricht, weil dieses Thema einfach da ist.
Andreas Schildke über und mit Boris Kaminski. Das vollständige Gespräch mit ihm hören Sie heute Abend ab 23.30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Corona-Fälle, keine Finalspiele. Die Rollstuhl-Basketball-EM in Spanien endet im Desaster. Beide Endspiele konnten heute nicht stattfinden, weil die britischen Frauen und Männer wegen Fällen in ihren Teams zurückgezogen hatten. Auch die deutschen Männer und die Italiener einigten sich dann nicht mehr, um Platz 3 zu spielen. Bei den Frauen fand das Bronzespiel Deutschland-Spanien zwar statt, aber bei beiden Teams fehlten Spielerinnen, die nicht mehr mitspielen wollten. Mareike Miller fehlte verletzt bei dem Turnier, ist darüber aber fast schon froh, wie sie dem Deutschlandfunk sagte. Es sei nicht gelungen, so Miller, trotz positiver Fälle bei den Türken schon bei der Anreise.
Dass auch nicht erfolgreich sozusagen die Mannschaft dort getrennt werden konnte, sondern dass nach 2 Tagen, nach mehreren weiteren Fällen dann die Mannschaft ausgeschlossen werden musste, dass sich an das Konzept vor Ort nicht gehalten wurde, wo im Nachhinein ich tatsächlich dann auch gesehen habe, es auch nie gesagt wurde, dass die Maßnahmen kontrolliert werden, dementsprechend sich auch niemand daran gehalten hat, wo auch die Bedingungen beim Essen in den Hotels, wo die Mannschaft natürlich alle gemeinsam im Hotel sind, sehr schlecht waren mit Buffet und engem Essensraum, wo natürlich alle dann sehr viel Kontakt haben, auch sehr nah.
Deshalb hätten viele Teams auch mehr Maßnahmen als gefordert ergriffen, wie tägliche Tests. Das hat aber nicht gereicht, sagt Mareike Miller.
Trotzdem ist es so, dass eben durch die geringen Schutzmaßnahmen um sie herum immer wieder Fälle aufgetreten sind. Und es jetzt eben so weit gekommen ist, dass einzelne Mannschaften für sich entschieden haben, am Turnier am Ende nicht mehr teilzunehmen, wo es sie zumindest dann nicht mehr die WM-Qualifikation gekostet hat. Und meines Erachtens hat der Verband hier absolut falsch gehandelt, das Turnier überhaupt so weit fortfahren zu lassen und die Mannschaften in diese Situation zu bringen. Und ein Finaltag, an dem von 4 Spiele nur 1 stattfindet, ist eben auch ein entsprechend unschönes Resultat.
Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller im Deutschlandfunk. Noch einmal zurück zum Fußball. In der Bundesliga der Frauen gewann Essen heute 4:0 in Jena. Frankfurt unterlag in Bremen 0:1. Sand und Hoffenheim trennten sich 1:1, genau wie Potsdam und Bayern München im Topspiel. Damit ist die Hinrunde zu Ende. Die ersten 5 Teams innerhalb von 5 Punkten. Zeit für uns, ein ausführliches Fazit zu ziehen. Jessica Sturmberg hat sich in der Liga umgehört.
Fantastische Leistung unserer Mannschaft, nach den jetzt Misserfolgserlebnissen, die wir jetzt auch hatten,
befand Leverkusens Trainer Achim Pfeifel.
Kämpferische Leistung, auch fußballerisch, wie wir das geschafft haben, uns immer wieder heute zu befreien. Und es war wichtig auch, dass wir uns das mal wieder beweisen konnten.
Nach 4 Niederlagen in Folge, darunter ein 1:7 in München und in Hoffenheim, war es Balsam für die Seele der Leverkusenerinnen, sagt auch Mittelfeldspielerin Christine Kögel.
Wir haben Reaktionen gezeigt, gerade nach dem Spiel letzte Woche in München, da waren wir überhaupt nicht zufrieden und wir können einfach stolz sein.
Das waren auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die während ihres Applauses aufgerufen wurden, das Stadion an diesem Tag recht zügig zu verlassen. Einige Fans zeigten sich verärgert.
Dass man 5 Minuten nach Abpfiff aus dem Stadion geworfen wurde, weil die Herren trainieren müssen.
Auf dem Platz war anschließend das Abschlusstraining der Männer angesetzt Und während sich das Stadion also rasch leerte, erklärte VfL-Trainer Tommy Stroth das aus VfL-Sicht enttäuschende Unentschieden.
Ich habe schon öfter mal gesagt, dass auch durch das Champions-League-Turnier, was durchaus mehr von den Vereinen, die sich dafür qualifiziert haben, fragt, da sieht man dementsprechend auch an den Wochenenden. Und da hat uns auch die mentale Frische und die Körner gefehlt.
So wie auch immer noch die Leistungsträgerinnen Svenja Huth, Eva Pajor und Alexandra Popp dem Team fehlen. Aber erkennbar ist, dass die Leistungsdichte in der Liga größer geworden ist. Es sind nicht mehr nur der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München, die sich ein einsames Duell an der Spitze liefern. TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam spielen oben mit. Und auch das Mittelfeld ist enger zusammengerückt.
Tor für unseren ersten FC Köln.
Aufsteiger 1. FC Köln hatte am Wochenende zuvor einen wichtigen 1:0-Sieg gegen den abstiegsbedrohten SC Sand eingefahren und darf sich Hoffnung machen, dieses Mal den Ligaverbleib zu schaffen. Anders als Leverkusen, wo am Samstagmittag rund 300 Fans im Stadion waren, darunter viele Wolfsburg-Anhänger, waren beim FC am Sonntag davor mehr als 1000 im Franz-Krämer-Stadion. Unter ihnen viele Jugendteams aus der Umgebung, die der FC eingeladen hatte, die am Eingang Fahnen bekamen und ordentlich für Stimmung sorgten. Wie viel ihnen das bedeutet, erzählt Abwehrspielerin Rachel Rienast.
Wenn sie dann vor allem nach dem Spiel auch noch da stehen und nochmal jubeln und nochmal zeigen, dass sie gerne da waren. Und wenn du dann so strahlende Kinderaugen siehst, die dann sagen, oh, wir spielen auch Fußball, das ist einfach so schön.
Weniger schön ist der Nachmittag für den abstiegsbedrohten SC Sand, einen der letzten eigenständigen Clubs in der Liga, der nicht an einen Männerverein angeschlossen ist. Dessen neuer Trainer Alexander Fischinger sieht die Entwicklung der Liga und welche Chancen der SC Sand langfristig da noch hat.
Wir werden immer eine Mannschaft sein, die niemals diese Mittel der Frauenclubs, so an der Herrenclubs angeschlossen ist. Diese Mittel werden wir nie haben. Aber wir können sportlich und mit unserem Zusammenhalt in unserem Ort, mit der ganzen Region, das ist unser Kapital. Das hat jetzt 8 Jahre gut gegangen, aber es wird immer schwieriger Jahr für Jahr. Und solange wir noch eine Chance haben, werden wir darum kämpfen. Aber finanziell wird es uns irgendwann einfach die Lichter ausgehen.
Mit den Top-Vereinen, die mehrere Millionen Etat haben, kann auch der 1. FC Köln nicht mithalten. Aber es habe sich schon einiges auch strukturell verbessert, erklärt FC-Trainer Sascha Glas.
Wir haben mehrere Festanstellungen, wir haben uns im Scouting-Bereich gut aufgestellt, wir haben Videoanalysten mittlerweile. Und na klar geht es auch über finanzielle Mittel, aber für uns ist einfach wichtig, dass wir gute Trainingsbedingungen haben. Wir haben zum Beispiel früher um 19 Uhr trainiert und jetzt trainieren wir um 15 Uhr. Das sind alles so Kleinigkeiten, dass wir einfach da einen professionellen Ablauf auch mit drin haben, dass wir nicht irgendwann um 10 Uhr zu Hause sind, um 11 Uhr essen.
Professionalisierung. Aber in kleinen Schritten. Auch beim Thema Sichtbarkeit der Liga. Seit dieser Saison werden zwar alle Spiele beim Bezahlsender Magenta TV live übertragen und Eurosport zeigt auch oft das Freitagabendspiel, aber...
Es ist ein Schritt, aber wenn wir es vergleichen mit den internationalen Entwicklungen, ist es ein Schritt und da müssen noch weitere folgen. Ist ganz klar, ist, dass wir auch wirklich im Free TV laufen müssen zu gewissen Zeiten und eben nicht auf den Samstag um 13 Uhr als Beispiel, sondern wirklich mehr und mehr dann eben auch in die Abendzeiten, um einfach auch gesehen zu werden.
Sagt Wolfsburgs Trainer Tommy Stroth. Wie sehr die Frauenfußball-Bundesliga trotz aller Beteuerungen im Schatten der Männer steht, auch im internationalen Vergleich, erzählen diese beiden treuen Wolfsburg-Fans, von denen einer quer durch Europa zu fast allen Auswärtsspielen reist.
Wenn man zum Beispiel nach Frankreich kommt oder nach Holland, da ist, wenn ein Champions-League-Spiel ist, da ist einen halben Tag vorher eine Kirmes aufgebaut, da ist Torwandschießen, man kann Fanartikel kaufen. Und ich war mal bei einem Deutschlandspiel, das letzte vor der WM gegen Chile, das war in Regensburg, da kriegte man 2 Stunden vor Anpfiff noch nicht mal einen Kaffee. Da war nichts.
Und ich finde, man tut den Frauen Unrecht, wenn man sie so wenig wahrnimmt.
Der Beitrag von Jessica Sturmberg. Am Ende von Sport am Sonntag heute mit Matthias Frieber Mikrofon. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.